Hallo zusammen und willkommen zurück bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für euer Leben mit den Bergen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Bergfreundinnen, das sind wir, die Toni. Grüßt euch. Die Lisa.
Hallo, hallo.
Und ich bin die Kadi und heute ist die letzte Folge nicht der Bergfreundinnen, nicht in 2025, sondern der Staffel, in der sich alles um das Thema Abenteurerinnen dreht.
Jetzt bin ich schon fast ein bisschen erschrocken, Kathi, weil du
ja,
gesagt hast,
auch.
Nicht.
So früh in der Podcast-Folge gleich so einen hohen Puls her. Eieiei.
Da steigen wir gut ein in dieses Thema.
Finde ich auch.
Ich mache mal noch mal eine kleine Retro, was wir eigentlich schon in dieser Staffel alles erlebt haben. Letzte Woche habe ich nämlich Carmen Rohrbach interviewt, die einen wirklich hohen Preis gezahlt hat, weil sie Abenteuer- und Entdeckerreisen erleben wollte. 2 Jahre lang war sie im Gefängnis eingesperrt, weil sie versucht hat, aus der DDR ihrer Heimat zu fliehen. In der Story-Folge haben wir gehört, wie Anja Blacher zur unserer Meinung nach wichtigsten Abenteurerin Deutschlands wurde. Und wir haben im Talk darüber diskutiert, warum Abenteuer von Frauen anders bewertet werden als die von Männern. Und wir haben dabei festgestellt, dass ein Grund dafür ist, dass sich in vielen Köpfen wirklich hartnäckig der Gedanke hält, dass die Berge irgendwie nicht so das natürliche Habitat von Frauen seien. Und das ist natürlich völliger Quatsch, wie wir auch beweisen.
Total. Und man muss aber leider sagen, diese Annahme hat Tradition. Wir müssen dafür mal ein bisschen zurückreisen in der Zeit, nämlich ans Ende des 19. Jahrhunderts. Und damals boomt der Bergsport. Immer mehr Menschen, die sich leisten können, reisen in die Alpen und suchen dort Natur und Gipfel und Abenteuer. Und wenig überraschend meine ich Männer. Weil Frauen haben der gesellschaftlichen Meinung von damals einfach so gar nichts am Berg verloren. Ärzte und vermeintliche Fachleute haben über die Vermännlichung durch das Bergsteigen schwadroniert und dass der zarte weibliche Körper hässlich und unästhetisch werden würde. Und manche männlichen Bergsteiger hatten scheinbar auch einfach Angst vor weiblicher Konkurrenz. Und daher kamen wahrscheinlich auch so Aussagen, dass Frauen in den Bergen einen Weiblichkeitsverlust erleiden würden oder Beschreibungen wie das wilde Bergweib und ungepflegte Zottelhexe mit nachlässiger Gewandung. Nur mal so ein paar verrückte Beispiele, die ich gefunden habe.
Was ich in der Menschheitsgeschichte schon immer wieder beeindruckend finde, ist, wie viel Energie Männer darauf verwendet haben, Frauen irgendwo wegzuhalten, weil warum?
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass jemand kommt und ihnen was wegnimmt. Dass Frauen alle so viel Steine vom Matterhorn nach Hause tragen, dass es irgendwann nicht mehr da ist oder so. Also das finde ich wirklich immer wieder faszinierend.
Ich finde, durch die Entweiblichung deines Körpers mit deinem riesigen Bizeps würde ich es dir zutrauen, Kadi, dass das ganze Matterhorn wegträgst.
Das ist auch mein geheimer Plan, das Matterhorn wegzutragen. Ich habe es euch noch nicht verraten.
Wobei ich muss sagen, in dem Begriff unbepflegte Zottelhexe habe ich mich schon zum Teil wiederfinden können auf unseren Touren.
Blöd.
Ganz oder 5 Tagen ohne Dusche. Aber ich finde, den Begriff kann man auch gut auf Männer anwenden, die 5 Tage auf Tour sind. Habe ich schon auch den ein oder anderen ungepflegten Zottelhexerich gesehen.
Ja, total.
Sehr berühmte Bergsteiger sehen häufig aus wie ungepflegte Zottelhexen, möchte ich jetzt mal kurz in den Raum stellen. Gerade so von Frisur her.
Ja, absolut. Ich habe in meiner Recherche auch gelesen, dass Männer das gar nicht gut fanden, wenn halt Frauen die schweren Touren geklettert sind, die sie davor geklettert sind und halt so getan haben, als wäre der Berg unbezwingbar und das haben sie dann geschafft. Und wenn dann eine Frauenseilschaft das auch geklettert ist, dann war das abgewertet in der Schwierigkeit. Mhm. Und es war für die ganz schlimm, wenn die Frauen halt die Touren von denen auch gemacht haben.
Das hat ja Anja Blacher in unserer Story-Folge auch gesagt, ne? Wenn die auf den Mount Everest kommt, was ist dann das Ziel noch wert?
Ja. Eine Sache will ich noch ganz kurz dazu sagen. Ich finde das ja einfach ein total gaga Gedanken, weil, also das ist so unlogisch, weil wir können Kinder kriegen. Und Kinder kriegen ist so gaga krass, dass ich mir immer so denke, warum denken immer Männer, wenn wir was machen, also nicht immer, das ist verallgemeinert, ihr wisst, wie ich es meine, warum denken die immer, alles, was wir machen, ist irgendwie dann weniger anstrengend und weniger wert? Wir machen das fucking Anstrengendste auf der ganzen Welt.
Das ist ein guter Punkt.
Qua Natur. Leute, denkt mal drüber nach.
Denkt mal, ja. Also mittlerweile ist es ja auch so, wir wissen, dass Frauen ja von Anfang an mit dabei waren auf Abenteuern und auch mit am Berg. Und oft kennen wir ja heute einfach nur die Namen dieser Frauen nicht. Und das liegt daran, dass die einfach viel weniger Spuren hinterlassen haben. Und woran das liegt, das habe ich auch Karin Steinbach gefragt. Sie ist eine der beiden Autorinnen des Buches Erste am Seil, in dem es genau um diese unbekannten Frauen geht.
Zum Beispiel, weil die Bergsteigerin im 19. Jahrhundert berichtet zu ihren Besteigungen, weil es eben für sie nicht schicklich war, in die Berge zu gehen und zum Bergsteigen zu gehen. Deshalb haben sie ihre Berichte nicht unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht, sondern oft unter dem ihres Mannes oder ihrer Begleiter, die eben dabei waren.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir heute ihre Geschichte erzählen, um zu zeigen, hey, wir waren schon immer am Berg und auch wir Frauen haben Abenteuer erlebt. Ihr kennt vielleicht Karin und ihr Buch noch von unserer Alpenüberquerung. Da haben wir sie ja getroffen und mit ihr auch über dieses Thema geredet. Und du hast uns heute drei Abenteurerinnen mitgebracht, die wir unbedingt kennen sollten, gell, Lisa?
Genau. Ich stelle euch heute eine Alpinistin aus dem 19. Jahrhundert vor und deren Traum war es, auf einem großen Alpengipfel als allererste zu stehen. Außerdem erzähle ich euch die Geschichte von, ich würde sagen, der OG-Bikepackerin, die mit einem Rad ohne Gangschaltung um die Welt gefahren ist.
Oh Gott.
Und die dritte Abenteurerin ist eine Bergsteigerin, die Expeditionen in den Himalaya nur mit anderen Frauen organisiert hat und sich vorgenommen hat, die erste Frau auf dem Mount Everest zu sein. Ob sie das geschafft hat, das erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hören wir rein.
Elizabeth Alice Hawkins Whitchett, die adelige Alpinistin.
Haltet sie vom Bergsteigen ab, sie schockiert ganz London.
Das fordert die Großtante von Elizabeth Burnaby, als sie von deren alpinen Abenteuern erfuhr. Aber Elizabeth lässt sich von ihrer Bergleidenschaft nicht abbringen und wird so einige Besteigungen in den Bergen schaffen, die vor ihr noch niemand gewagt hat. Außerdem wird sie mit anderen Frauen den ersten Bergsportverein für Frauen gründen. Und das, obwohl sie die ersten 20 Jahre ihres Lebens mit den Bergen rein gar nichts zu tun hat. Aber von vorn. Elizabeth Alice Hawkins Whitchett wird 1861 in London als einziges Kind einer wohlhabenden Familie der britischen Oberschicht geboren. Sie wächst größtenteils auf dem Landsitz ihrer Familie in Irland auf, wo sie viel draußen und im Wald herumtobt und mit den Hunden spielt. Bildung erhält Elizabeth so gut wie nicht, denn das ist für Mädchen in adeligen Kreisen zu ihrer Zeit nicht vorgesehen. Sie wird in ihrem Leben dreimal heiraten und noch die Nachnamen Burnaby, Maine und LeBlanc tragen, sowie die Vornamen der jeweiligen Männer. Damals ist das so üblich. Sie selbst nannte sich Lizzie. Und der Einfachheit halber wollen wir das ab jetzt auch tun. Lizzies Vater stirbt, als sie 11 Jahre alt ist. Ihre Mutter und sie dürfen das Vermögen, das der Vater hinterlassen hat, allerdings nicht verwalten, denn sie sind Frauen. Geldsorgen wird Lizzie trotzdem nie haben. Von Lizzie wird nun erwartet, dass sie bald heiratet und einen Sohn bekommt, damit der das Erbe seines Großvaters übernehmen kann. Und so heiratet Lizzie mit 19 Jahren den 37-jährigen Captain Frederick Gustavus Burnaby, einen Offizier und Reisejournalisten, der sich mit Reitabenteuer durch Zentralasien im Winter einen Namen gemacht hat und 7 Sprachen spricht. Kurz darauf wird Lizzies einziger Sohn Harry Arthur Gustavus St. Vincent Burnaby geboren. Aber Lizzie geht es gesundheitlich nicht gut. Ein Arzt rät ihr deshalb zu einer Kur in den Schweizer Bergen. Lizzie gibt ihren Sohn zu ihrer Mutter, wo er ab jetzt aufwächst. Sie reist nach Interlaken und Montreux und so wirklich begeistert ist sie von den Alpen dort erstmal nicht. Die Bergsteigerei kann sie überhaupt nicht nachvollziehen.
Bergsteiger riskieren ihr Leben für nichts.
Doch dann hat sie ein Aha-Erlebnis. Zusammen mit einer Freundin wandert sie ganze 90 Kilometer von Montreux nach Chamonix und merkt da Körper richtig gut. Sie schafft sich einen Alpenstock an, in den sie sich von jetzt an jede Begehung bzw. Besteigung eingravieren lässt. In Chamonix wagt sich Lizzie nun doch ein Stück die Berge hinauf. Zusammen mit ihrer Freundin und einem Bergführer machen sie eine Wanderung bis an den Rand des Gletschers. Doch die Frauen möchten weiter und bitten ihren Bergführer darum, sie höher in die hochalpine Gegend zu führen. Sie binden sich ins Seil ein, steigen über den Gletscher und kraxeln über Felsen und Eisabbrüche bis zur Grand Mulet-Hütte auf 3057 Metern Höhe am Mont Blanc, dem höchsten Berg der Alpen. Am liebsten würde Lizzie gleich am nächsten Tag weiter aufsteigen zum Gipfel. Doch ihr Bergführer weigert sich angesichts der mangelhaften Ausrüstung Lizzies und ihrer Freundin. Recht hat er. Die Stiefelchen der Damen sind vom Aufstieg durch den Schnee ganz verschrumpelt. Sie drehen um. Für uns heute unvorstellbar. Aber Lizzie und andere Bergsteigerinnen damals sind meistens in Reitkleidern unterwegs, mit Absatzschuhen und Hütchen. Im Rock zu klettern scheint uns heute lächerlich und absurd und gefährlich. Und das war es auch. Röcke wurden nass und schwer im Schnee oder der Wind fuhr darunter und brachte die Trägerin aus dem Gleichgewicht. Aber sie hatten auch Vorteile. Die Frauen konnten sie als Decke benutzen, um sich zu wärmen. Die Röcke hatten große Taschen für ihre Ausrüstung und sie waren auch Sichtschutz beim aufs Klo gehen. Ab jenem Moment ist Lizzies Begeisterung für die Berge entfacht. Im nächsten Jahr reist sie wieder nach Chamonix. Diesmal mit Bergschuhen und Pluderhosen. Und sie erfüllt sich ihren Wunsch gleich doppelt. Zweimal steigt sie in diesem Sommer auf den 4805 Meter hohen Mont Blanc. Außerdem erklimmt sie die Grand Jorasses. 4208 Meter hoch und der Aufstieg hat es in sich. Selbst der Normalweg, also die üblichste und oft auch die einfachste Route, ist technisch schwierig. Lizzie hat sich in kürzester Zeit von einer kranken Frau in eine starke Bergsteigerin verwandelt. Nach dem Sommer macht sie einfach weiter. Sie unternimmt die erste Winterbesteigung der 3842 Meter hohen Aiguille du Midi. Ihre Familie in England ist schockiert, denn sie sind der Meinung, Bergsteigen gehöre sich nicht für eine feine Dame. Die Kritik aus der Gesellschaft an ihren Bergsteigerabenteuern ist Lizzie aber ziemlich egal.
Ich bin den Bergen über alles dankbar, mich von den Fesseln der Konvention befreit zu haben.
Lizzie lebt ein Doppelleben. In London oder in den Alpentälern ist sie eine elegante Dame, trägt hochgeschlossene Kleider mit Spitzenkragen und ist Teil der High Society. Sie würde niemals zulassen, dass sie irgendwer außer ihrer Bergführer in Hosen sieht. Deshalb startet sie stets ihre Touren im Tal noch im Rock. Sobald sie dann die Zivilisation hinter sich gelassen haben, zieht Lizzie ihren Rock aus und packt ihn in den Rucksack. Das führt immer wieder zu kleineren Pannen. Einmal vergessen sie und ihre Führer ihren Rock auf dem 4221 Meter hohen Zinalrothorn und müssen nach stundenlangem Abstieg wieder aufsteigen, um ihn zu holen. Lizzie findet es schade, dass alle hohen Berge in den Alpen schon bestiegen sind und konzentriert sich deshalb aufs Winterbergsteigen, dieser neuen Sparte des Bergsports, in der sie noch Pionierin sein kann. Sie wagt einige Erstbesteigungen im Winter. Die wohl beeindruckendste darunter, die Disgrazia-Tour am 16. Februar 1896, südlich von St. Moritz und laut dem englischen Alpinhistoriker und Skipionier Arnold Lunn wahrscheinlich eine der längsten, wenn nicht die längste Expedition, die je mitten im Winter unternommen wurde. Zusammen mit Martin Schocher und Christian Schnitzler startet Lizzie um 3.15 Uhr auf der Capanna del Forno auf 2574 Metern. Zügig steigt die Dreierseilschaft auf zum Gipfel des Monte Sissone auf 3330 Metern. Sie sind die ersten Menschen, die jemals im Winter hier oben stehen. Aber damit noch nicht genug. Sie steigen ein Stück ab, queren lawinengefährdete Hänge, klettern über Felsen und erreichen um 10:30 den 3678 Meter hohen Monte Disgrazia. Auch diesen Gipfel besteigen die drei als erste Menschen im Winter. Auf dem gleichen Weg geht es zurück zur Capanna del Forno, in der sie nach mehr als 15 Stunden unterwegs ankommen. Ihnen stecken 2400 Höhenmeter Auf- und Abstieg und 20 Kilometer durch tiefen Schnee in den Beinen. Doch nicht immer läuft es so rund für Lizzie wie am Monte Disgrazia. Beim Versuch, das zweithöchste Bergmassiv der Alpen, das Monte Rosa-Massiv, im Winter erst zu besteigen, kommen Lizzie und ihre Bergpartner auf 4200 Metern in einen heftigen Schneesturm. Es wird diskutiert, ob sie weitergehen sollen oder nicht. Sie entscheiden sich dagegen und steigen wieder ab. Eine weise Entscheidung,
Wobei die Tour für Lizzie auch so beinahe in einer gesellschaftlichen Katastrophe geendet wäre. Noch während sie diskutieren, ob ein Abstieg wirklich sinnvoll sei, schreit einer der Führer auf einmal:
Die Nase von Madame! Die Nase von Madame!
Und nur Sekunden später stürzen sich die anderen Führer auf sie, um ihre Nase mit vereisten Handschuhen zu reiben. Lizzie ist perplex, doch die Führer lassen nicht von ihr ab, bis ihr Hauptführer Eduard Kupelin zufrieden ist und bemerkt, jetzt sei die Nase wieder schön. Als Lizzie erstaunt fragt, was er damit meine, antwortet er, sie werde gerade ziemlich schwarz. Die Alpinistin selbst merkt aufgrund der Kälte nichts von ihrer Erfrierung. Erst als sie wieder im Tal ist, schmerzt ihre Nasenspitze tagelang, als ob sie über einem Feuer geröstet wurde. Ein anderes Mal scheint eigentlich alles wunderbar. Lizzies Lieblingsbergführer Josef Imboden hat ihr vom Bieshorn erzählt. Ein 4149 Meter hoher Berg in den Walliser Alpen. Bislang unbestiegen. Ein noch unbestiegener 4000er? Das ist genau das, wovon Lizzie träumt. Ohne jemanden davon zu erzählen, planen Lizzie und ihr Bergführer die Tour aufs Bieshorn. Mit einem weiteren Führer starten sie am 6. August 1884 bei schönstem Sommerwetter aus Zermatt. Bei einigen Holzhäusern machen sie eine Pause und lassen sich ihre Flaschen mit Milch auffüllen. Sie genießen den Ausblick auf die Berner Alpen. Später überrascht sie zwar ein Sommergewitter, doch trotzdem ist Lizzie zufrieden, als sie abends in ihrem Biwak in den Schlafsack schlüpft. Früh am nächsten Morgen um 3:45 brechen die drei auf, steigen über Gletscher und brüchige Felspassagen hinauf. Noch vor Mittag erreichen die drei den Gipfel des Bieshorns. Lizzie ist glücklich. Sie bauen ein Steinmännchen und stecken einen Zettel mit ihrem Namen darauf in eine Flasche, die sie am Gipfel deponieren, um zu beweisen, sie haben den letzten unbestiegenen 4000er der Alpen bestiegen. Das denken sie zumindest noch. In Wirklichkeit stehen sie allerdings auf dem Ostgipfel des Bieshorns. Und der ist 18 Meter kleiner als der nur 250 Meter entfernte Hauptgipfel. Lizzie wird sich zu diesem Patzer nie öffentlich äußern. Aber einen Trost gibt es. Der Ostgipfel des Bieshorns heißt bis heute in AlpinistInnenkreisen nach ihr Pointe Burnaby. Auch wenn sich ihr Traum, als Erste auf einem hohen Alpengipfel zu stehen, nie erfüllen wird, Lizzie sammelt eine beeindruckende Liste an erreichten Gipfeln. Darunter einige Wintererstbesteigungen und erste Frauenbesteigungen. In Norwegen steht sie zusammen mit ihrem Lieblingsbergführer Josef Imboden auf 24 Gipfeln als Erste. Und sie überschreitet zusammen mit ihrer Bekannten Evelyn McDonald den Piz Palü. Ohne Bergführer und wahrscheinlich die erste Frauenseilschaft auf einem großen Alpengipfel. Erst 25 Jahre später kommen mehr Women-Only-Bergtouren in den Alpen auf. Und nicht nur bergsteigerisch leistet Lizzie Pionierarbeit. Sie ist auch eine leidenschaftliche Fotografin und eine der ersten, die Fotos in hochalpinen Höhen schießt. Sie entwickelt auch ein Verfahren zur korrekten Belichtung im reflektierenden Schnee und sie schreibt Bücher und Artikel über ihre Bergabenteuer. Und das unter ihrem Frauennamen. Im Jahr 1900 heiratet Lizzie ihren dritten Ehemann Francis LeBlanc. Sie beendet ihre Karriere als Bergsteigerin, aber sie bleibt eine Abenteurerin. Zusammen reist das Paar lange Zeit durch China, Japan, Korea und Russland. Den Bergen bleibt Lizzie trotzdem für immer verbunden. 1907 gründet sie zusammen mit anderen Alpinistinnen den Ladies Alpine Club, den ersten Bergsportverein dieser Art. Denn Frauen dürfen im britischen Alpine Club keine Mitglieder werden. Eine Lösung, die auch eine andere Abenteurerin der heutigen Folge noch Jahre später auf der anderen Seite der Welt finden wird. Aber dazu gleich mehr. Lizzie ist jahrelang Präsidentin des Ladies Alpine Club und auch noch im Amt, als sie am 27. Juli 1934 nach einer Operation in Wales im Alter von 73 Jahren stirbt.
Dervla Murphy, die Bikepacking-Pionierin.
I think not doing too much planning, not having the sort of nature that you like to feel everything is organized for the next month, a week, or even day. Ideally, I would get up in the morning and I wouldn't know be by the evening.
Nicht zu viel Planung, im Idealfall, weiß sie. So beschreibt die irische Reisepionierin, Schriftstellerin und Abenteurerin Dervla Murphy ihre Vorstellung davon, was eine gute Reise ausmacht, in einem Interview mit Rory O'Neill auf YouTube. Dervla wird 1931 in Lismore in Irland geboren. Ihr Vater ist Bibliothekar und ihre Mutter wird kurz nach ihrer Geburt krank. Die Diagnose: rheumatoide Arthritis. Als Dervla nur 2 Jahre alt ist, kann ihre Mutter schon nur in einem Stuhl sitzen. Diese Krankheit ihrer Mutter wird Dervla und ihr Leben stark prägen. Zu ihrem 10. Geburtstag bekommt sie von ihren Eltern ein gebrauchtes Fahrrad und von ihrem Großvater einen Atlas geschenkt. Auf einer ihrer ersten Touren mit ihrem ersten eigenen Fahrrad kommt ihr eine Idee. In einem Interview mit Naxos Audiobooks auf YouTube erzählt sie davon.
That was a week after I got my first bicycle. I was cycling up a steep hill near Lismore. I can remember looking down at my legs and thinking, because it was quite a steep hill for a 10-year-old, thinking that if I kept doing that for long enough, I could get to India.
Wenn sie einfach lange genug weiter in die Pedale tritt, dann könnte sie bis nach Indien radeln. Doch fürs Erste begibt sie sich auf Radtouren von zu Hause aus. Und auch die sind ganz schön abenteuerlich. Nicht lange nach ihrem 10. Geburtstag im Januar ist Dervla mit ihrem neuen Rad unterwegs und fährt weit. Doch auf einmal weiß sie nicht mehr, wo sie ist. Sie hat sich verfahren. Sie findet nicht zurück nach Hause und muss, ohne dafür ausgerüstet zu sein, die kalte Winternacht draußen verbringen. Sie überlebt und lässt sich von dieser unangenehmen Erfahrung auch nicht abbringen vom Radfahren. Mit 12 Jahren fährt sie schon Touren von über 80 Kilometern. Ihre Eltern lassen sie machen. Draußen auf dem Rad darf Dervla tun, wie sie mag. Zu Hause allerdings herrscht die strenge Ordnung ihrer Mutter. Mit nur 14 Jahren verlässt Dervla die Schule, um sich stattdessen um ihre kranke Mutter und den Haushalt zu kümmern. Ihre Mutter hat hohe Ansprüche und kontrolliert sie stark. Die abenteuerlustige Dervla kommt nur noch selten aus dem Haus. Aber hin und wieder hat sie doch etwas Zeit für sich. Die verbringt sie auf dem Fahrrad. Mit 20 Jahren radelt sie einige Wochen lang durch Irland und England und veröffentlicht Artikel darüber. Ihr großer Traum ist aber nach wie vor Indien. Als ihre Mutter stirbt, spürt Dervla keine Trauer, nur Erleichterung. Nach 16 Jahren der Pflege kann Dervla endlich ihr eigenes Leben leben. Kurz darauf, im Januar 1963, im kältesten Winter Mitteleuropas seit 80 Jahren, steigt Dervla in Dunkirk in Irland auf ihr Rad ohne Gangschaltung, das sie liebevoll Rose getauft hat, und fährt einfach los, Richtung Indien. Das Wetter ist zwar für eine Radreise denkbar ungeeignet, aber nach 21 Jahren Träumen kann Dervla einfach nicht länger warten. Ihre geplante Route nach Indien führt durch Frankreich, Italien, das ehemalige Jugoslawien, Bulgarien, die Türkei, das damalige Persien, Afghanistan und Pakistan. In der Satteltasche der 31-jährigen Frau befindet sich ihr Reisepass, eine Karte, eine Kamera, eine Hose und ein Hemd zum Wechseln, eine Zahnbürste, ein Kamm, ein Notizbuch, Stifte, ein Gedichtband und eine Pistole. Dervla wird noch froh sein, sie eingepackt zu haben. Schon kurz nach ihrem Start, über den sie sehr glücklich war, verflucht Dervla das eisige Wetter. Mit eingefrorenen Fingern und einem Eiszapfen unter der Nase erreicht sie frustriert die Jugendherberge in Rouen in Frankreich. In Italien werden die Straßen besser und sie beginnt ihre Reise zu genießen. Nach vielen Nachfragen, einigen Stunden und vielen Unterschriften am Grenzposten Nova Gorizia lässt man Dervla Murphy nach Jugoslawien einreisen. Dort fragt Dervla eine junge Frau nach einer billigen Unterkunft, aber diese entgegnet ihr, es gebe nur das teure Hotel, aber sie könne bei ihr im Zimmer schlafen, das sie sich mit 2 anderen Arbeiterinnen teile. Dervla ist überrascht von der Offenheit und Gastfreundschaft, die ihr auf dieser Reise noch oft begegnen werden. Die Menschen sind ihr freundlich gesinnt. Bis jetzt. Nachdem Dervla durch Zagreb gekommen ist und in Belgrad ein paar Tage lang die extreme Kälte ausgesessen hat, macht sie sich an einem etwas milderen Tag auf, weiterzufahren. Doch sie kommt nicht weit. Auf den Straßen herrscht Glatteis. Ein LKW-Fahrer sammelt Dervla ein, er will in die gleiche Richtung. Aber selbst der LKW hat Probleme auf den vereisten Straßen. Und so nehmen sie, als es schon dämmert, einen Umweg. Die schmale Straße schlängelt sich einen Berg nach oben. Doch plötzlich kommt der Lastwagen von der Straße ab und wird im letzten Moment von einem Baum gebremst, der Dörvler und dem Fahrer das Leben rettet. Nachdem der erste Schock überstanden ist, vereinbaren sie, dass Dörvler ins nächstgelegene Dorf läuft, um Hilfe zu holen. Sie läuft durch den dunklen Wald. Nur eine Taschenlampe wirft einen hellen Lichtkegel auf den Weg, als sie plötzlich einen festen Stoß spürt. Sie verliert ihre Taschenlampe und blickt in die Augen eines Wolfes. Ein weiterer Wolf hat sich in ihrer Jacke an der linken Schulter verbissen und noch einer in ihrer Hose am rechten Knöchel. Dörvler hat Panik. Sie zieht einen Handschuh aus, holt ihre Pistole hervor, öffnet hastig den Sicherheitsverschluss und drückt ab. Sie schießt dem ersten Wolf in den Kopf. Der Wolf an ihrem Knöchel lässt von ihr ab, sie feuert einen zweiten Schuss auf ihn. Sie trifft ihn in die Rippen. Der dritte Wolf ist verschwunden. Erst nachdem sie weitergeht in Richtung Dorf, wird ihr klar, was da eigentlich gerade passiert ist. Dass sie nur mit viel Glück den Angriff der Wölfe überlebt hat. Sie erreicht das Dorf. Ein Polizist macht sich auf, den LKW-Fahrer mit dem Schlitten abzuholen, während sich seine Frau um Dörvler kümmert. Am nächsten Tag, wieder vereint mit ihrem Rad Ross, radelt sie weiter, immer Richtung Indien. Im Interview mit Naxos Audiobooks auf YouTube erklärt Dörvler, dass sie trotz solcher Erlebnisse wie mit den Wölfen nie Angst hatte, dass sie nicht lebendig von ihren Radabenteuern zurückkehren würde.
You know, uncomfortable or painful or trying, but as I say, not life-threatening.
Ungemütlich oder schmerzhaft waren ihre Reisen hin und wieder, aber nie lebensbedrohlich. Ihre Pistole wird Dörvler trotzdem nicht zum letzten Mal auf dieser Reise benutzt haben. Warnschüsse in die Luft werden Diebe vertreiben, die ihr Rad klauen wollen, sowie einen Mann, der auf einmal nachts in ihrem Zimmer auftaucht. Als ein Polizist in Aserbaidschan Dörvler mitnimmt, sich mit ihr in einem Haus einschließt und wütend wird, als sie sich weigert, auf seine sexuellen Annäherungen einzugehen, greift sie jedoch nicht zur Pistole, sondern zu anderen Mitteln.
Policemen with more than a legal interest in me, who needed a knee in the balls to get rid of him. God, he was in agony.
Ein Knie in seine Eier habe gereicht, um ihn loszuwerden, erklärt Dörvler viele Jahre später in einem Interview mit dem irischen Fernsehsender RTE und scheint immer noch ein wenig schadenfroh. Aber Dörvlers Radabenteuer nach Indien besteht nicht nur aus Kälte, Notwehr gegen Wölfe oder übergriffige Männer. Sie ist nun schon seit 2 Monaten unterwegs und hat den Mittleren Osten erreicht. Es ist nun wärmer, sie genießt das Fahrradfahren und sie entdeckt neue Orte. Ganz besonders gefällt es Dörvler in Afghanistan. Sie ist begeistert von den Landschaften, der Kultur und der Gastfreundschaft. So sehr, dass sie den Menschen in Afghanistan und Pakistan ihr Buch über diese Reise Full Tilt widmet. Nach 6 Monaten auf ihrer Fahrradreise erreicht Dörvler am 7. Juli 1963 Delhi in Indien. Zwar das Ende dieser Reise, aber es werden noch viele weitere folgen. Und eine Sache passt nicht zu ihrem Lebensstil. Das weiß Dörvler schon seit jungen Jahren. Heiraten. In ihrer Biografie schreibt sie dazu: It was the antithesis of my ideal unplanned existence. Traveling, writing, not knowing what was going to happen next year or next month or even next week. Das Gegenteil ihres Ideals, eines ungeplanten Daseins, in dem sie nicht weiß, was im nächsten Jahr oder der nächsten Woche passieren würde. Ein Kind möchte Dörvler allerdings trotzdem. Mit 37 Jahren bekommt sie ihre Tochter Rachel. Der Vater Terence Devere White, ein Redakteur der Irish Times, der verheiratet ist und schon eine Familie hat. Dörvler ist fest entschlossen, ihre Tochter allein großzuziehen. Durch den Verkauf ihrer Bücher ist sie finanziell unabhängig. Sie pausiert das Reisen ein paar Jahre lang, aber als ihre Tochter 5 Jahre alt ist, ziehen die beiden gemeinsam los. Sie reisen durch Indien, den Himalaya, Peru, Madagaskar und Kamerun. Und als Rachel schon erwachsen ist, reisen sie gemeinsam mit Dörvlers 3 Enkeltöchtern nach Kuba. Bis in ihre frühen 80er reist Dörvler Murphy um die Welt. Aber immer wieder kommt sie zurück nach Irland, in ihre Heimat. Nachdem sie viel Zeit ihres Lebens mit Abenteuern verbracht hat, erklärt Dörvler in einem Interview beim Banff Center for Arts and Creativity, was die junge Generation beim Reisen ihrer Meinung nach verpasst.
I think an essential part of, you know, an important journey for me is being alone and being completely cut off from, well, from home, from family and friends. And that's why it worries me to see young travelers now traveling with so much gadgetry. Keeps them linked all the time to home. You know, the sun sets, they think they've got to ring up mommy to say they're okay.
Mal abgeschieden sein von zu Hause, von Familien und Freunden, mal nicht in Kontakt stehen, das ist laut Dörvler essentieller Teil einer Reise. Und vielleicht das, was eine Reise zu einem Abenteuer macht. Dörvler Murphy stirbt 2022 im Alter von 91 Jahren in Lismore, dem Ort, an dem sie geboren wurde und zu dem sie immer wieder zurückkehrte.
Junko Tabei, die erste Frau auf dem Mount Everest.
Es ist der 4. Mai 1975. Nachts. Alles ist pechschwarz. Auf 6300 Meter Höhe flattern die Zelte einer außergewöhnlichen Expedition im eisigen Wind. Einer japanischen Frauenexpedition zum Mount Everest. Angeführt wird die Gruppe von der 35-jährigen Junko Tabei. Noch nie stand eine Frau auf diesem höchsten Gipfel der Erde. Das wollen die Abenteurerinnen ändern. Doch plötzlich wird das Heulen des Nachtwindes von noch bedrohlicheren Geräuschen durchbrochen. Es knackt und knirscht. Donnernd löst sich eine Lawine aus dem Hang über dem Camp der Alpinistinnen und überrollt die Zelte. Junko und ihre 4 Zeltgenossinnen werden durcheinander geworfen. Es gibt für sie kein Oben und Unten mehr. Und schließlich werden sie unter den Schneemassen begraben. Das Atmen fällt Junko immer schwerer. Sie sieht lilafarbene Lichtpunkte vor ihrem inneren Auge tanzen. Sie ist sich sicher, dass sie jetzt und hier sterben wird. Junko denkt an ihre 3-jährige Tochter Noriko und stellt sich vor, wie sie auf ihrer Beerdigung weinen muss. Dann wird alles schwarz. Junko Tabei wird 1939 in der japanischen Präfektur Fukushima geboren und wächst mit 6 Geschwistern auf. In ihrer Kindheit sieht es überhaupt nicht danach aus, dass diese Frau einmal eine Abenteurerin werden würde, geschweige denn versuchen würde, den höchsten Berg der Welt zu besteigen. Sie ist unsportlich und kränklich, hat oft Fieber und Lungenentzündungen. Konkurrenz und Wettkämpfe kann sie gar nicht leiden. Aber als sie 10 Jahre alt ist, entdeckt sie einen Sport, der sie begeistert. Bergsteigen. Auf einem Schulausflug erklimmt sie den 1915 Meter hohen Vulkan Mount Nasu im Nikko-Nationalpark.
Da oben fühle ich mich gelassen, frei von Sorge. Da oben merke ich, es ist ganz egal, was die Menschen denken.
Als Junko englische Literatur an der Showa-Universität studiert und dort Mitglied im Bergsteigerclub wird, weigern sich einige der Männer dort, mit ihr zu klettern. Sie werfen ihr vor, sie wolle gar nicht wirklich auf die Berge, sondern suche nur einen Ehemann. Und sie solle doch lieber Lehrerin werden. Vorurteile gegen Frauen im Bergsport haben in Japan lange Tradition und einen religiösen Hintergrund. Im Volksglauben galten Frauen nämlich als unrein. Bestimmte Berge und Bergregionen dagegen als heilig. Und das durfte sich dem Glauben nach eben nicht vermischen. Aber nicht alle Männer verurteilen Junko für ihre bergsteigerischen Ambitionen. Beim Klettern lernt sie Masanobu kennen, der sie in ihren Vorhaben unterstützt. Die beiden werden ein Paar und heiraten. Junko fühlt sich trotzdem unwohl im Bergsteigerclub voller Männer, die sie nicht akzeptieren. Deshalb gründet sie 1969 mit 30 Jahren kurzerhand einfach ihren eigenen Verein. Und zwar für Bergsteigerinnen, den Ladies Climbing Club Japan. Der Club hat das Motto Let's go on an overseas expedition by ourselves. Also lasst uns auf eine Expedition im Ausland gehen. Allein. Und allein, das heißt in dem Fall nur Frauen, keine Männer. Gesagt, getan. Schon im Jahr nach der Gründung des Clubs besteigen die Frauen die Annapurna 3, ein berüchtigter 7555 Meter hoher Berg im Himalaya mit steinigen Hängen und Eisgraten. Es ist das erste Mal, dass ein reines Frauenteam einen so hohen Gipfel erreicht. Der Erfolg gibt den Frauen des Ladies Climbing Club Japan Selbstbewusstsein und weckt ihren Ehrgeiz. Nachdem die Besteigung der Annapurna 3 so gut geklappt hat, fragen sie sich, ist dann nicht auch der Mount Everest möglich?
Nein, auf keinen Fall. Nicht für Frauen. Für die ist das Bergsteigen viel zu anstrengend und zu gefährlich. Die sind körperlich überhaupt nicht dafür gemacht, auf so hohe Berge zu steigen. Und außerdem haben sie in unserer Gesellschaft ganz andere Aufgaben. Die sollen sich um die Erziehung der Kinder kümmern.
Das behaupten zumindest einige Kritiker. Frauen sind im traditionellen und konservativen Japan der 1970er Jahre eben Hausfrauen und keine Abenteurerinnen. Aber Junko Tabei ist überzeugt, das Wichtigste beim Bergsteigen ist die Willenskraft. Und davon habe sie mindestens genauso viel wie die 35 Männer, die bis dato schon auf dem Gipfel des Mount Everest standen. Die Frauen um Junko Tabei haben aber nicht nur gegen Vorurteile zu kämpfen, wenn sie es wirklich bis zum Everest schaffen wollen. Sie brauchen auch Geld, um ihre Expedition finanzieren zu können. Das ist aber gar nicht so einfach, denn auch viele Sponsoren halten nichts von der Idee, dass Frauen Berge besteigen und sagen ab. Junko Tabei gibt nicht auf. Sie arbeitet hart, hat zig Nebenjobs, um Geld aufzutreiben. Sie schreibt für ein Wissenschaftsmagazin, gibt Englischkurse und Klavierunterricht. Die Frauen des Ladies Climbing Club Japan werden kreativ, um ihre Expedition kostengünstig möglich zu machen. Aus Autoabdeckplanen und alten Vorhängen nähen sie Handschuhe und Hosen. Einerseits, um Geld zu sparen, andererseits, weil es in den 70er Jahren für Frauen einfach keine passende Kleidung gibt. Als wäre das nicht schon schwierig genug, steht das Unternehmen der Frauen vor einer weiteren Schwierigkeit. Die nepalesischen Behörden genehmigen nur eine Expedition auf den Everest pro Jahr. Angesichts der Massenbesteigungen heute kaum zu glauben. Sie versuchen es dennoch. Junko reicht die Bewerbung ein, als sie gerade im 4. Monat schwanger ist. Als ihre Tochter nur wenige Monate alt ist, erhalten die Frauen tatsächlich die Zusage für ihre Expedition. Junko beginnt sofort zu trainieren. Wenn das Baby schläft, geht sie joggen. Und Junko und ihre Kolleginnen haben nochmal Glück. Die Vereinten Nationen erklären das Jahr 1975, in dem die Expedition zum Mount Everest stattfinden soll, zum Jahr der Frau. Nun finden sich doch zwei Sponsoren, die die Frauenexpedition als einen symbolischen Akt für die Gleichberechtigung unterstützen möchten. Ein Fernsehsender und eine Tageszeitung. Trotzdem müssen die 15 Frauen, die sich im März 1975 zusammen mit 6 männlichen Sherpas zum Mount Everest aufmachen, sparen. Sauerstoff haben sie deshalb erst ab 7500 Metern Höhe eingeplant. Aber auf diese Höhe hat es Junko und ihr Team noch gar nicht geschafft, als nachts ihr Camp unter der Lawine begraben wird. Junko Tabei liegt bewusstlos unter dem Schnee, ist sich sicher, dass sie hier am Everest auf 6300 Metern sterben wird. Doch dann öffnet sie die Augen und blinzelt einem ihrer Sherpas ins Gesicht. Er hat sie ausgegraben und ihr das Leben gerettet. Mit riesigem Glück überlebt das ganze Team die Lawine. Nicht einmal schwere Verletzungen gibt es. Junko Tabei liegt danach 3 Tage lang in ihrem Schlafsack, mit Blutergüssen und blauen Flecken am ganzen Körper. Sie kann sich kaum bewegen. Nach 3 Tagen Erholung entscheiden sich die Frauen tatsächlich dazu, weiterzugehen. Als Leiterin der Expedition wählt Junko den Aufstieg über die Südostroute, die schon Sherpa Tenzing Norgay und Edmund Hillary bei der ersten erfolgreichen Besteigung des Everest genommen hatten. Für den finalen Anstieg wählt das Team Junko Tabei aus. Und so macht sie sich mit blauen Flecken übersät und nur mit ihrem Sherpa auf zum Gipfel des höchsten Berges der Erde.
Es war schrecklich anstrengend. Ich schleppte mich wie in Trance voran.
Kurz vor ihrem Ziel müssen Junko Tabei und Sherpa Ang Chering einen vereisten Grat überqueren. Auf allen Vieren robbt Junko voran. Sie ist angespannt. Denn sie weiß, wenn sie hier abrutscht, stürzt sie in den sicheren Tod. Meter um Meter arbeitet sie sich langsam vorwärts. Dann hat sie es wirklich geschafft. Sie steht auf dem Gipfel des Mount Everest, dem Dach der Welt, als allererste Frau überhaupt. Doch vor lauter Erschöpfung kann sie sich gar nicht freuen.
Ich wollte keinen Schritt mehr tun. Nie mehr.
Nach 50 Minuten auf 8848 Metern und nachdem sie und Sherpa Angcharing die japanische und die nepalesische Flagge ins Eis gerammt haben, steigen die beiden wieder ab. Junko bekommt viel Aufmerksamkeit von den Medien, nachdem sie den Everest-Gipfel erreicht hat. Aber der Trubel ist der bescheidenen Frau zu viel.
Ich kann nicht verstehen, warum Männer so einen Wirbel um den Mount Everest machen. Es ist nur ein Berg.
Und auch danach geht Junko Tabei weiter auf Abenteuer. Sie besteigt als erste Frau die Seven Summits, die höchsten Berge aller Kontinente. Und sie nimmt sich vor, die höchsten Berge aller Länder der Welt zu besteigen. Die Natur und die Berge bedeuten Junko viel. Sie engagiert sich gegen die zunehmende Vermüllung der Berge und spricht sich gegen den Massentourismus am Everest aus. Ihren Traum von allen höchsten Gipfeln der Welt kann Junko nicht vollenden. Über 70 Gipfel hat sie geschafft, steht noch auf dem Mount Fuji, dem heiligen und höchsten Berg Japans, bevor sie einige Monate später an einer Krebserkrankung im Alter von 77 Jahren stirbt.
Meine Güte, was sind das für Ladies? Ich fasse es nicht. Und dann haben sie alle auch noch Kinder. Das ist krass.
Das finde ich, ist mir auch aufgefallen. Positiv. Als Kinderlose. Als Kinderlose ist mir gleich anderen Kindern aufgefallen, dass sie alle Kinder haben. Ich habe mich ja mit dem Thema historische Alpinistinnen vor allem schon ein bisschen beschäftigt und habe mich jetzt trotzdem gefreut, noch 1,5, sage ich mal, näher kennenzulernen, weil... Liebe Lisa, du sprichst den Namen schöner aus. Wie heißt die OG-Bikepackerin?
Dervla Murphy.
Dervla.
Ist Dervla nicht so
Murphy.
Einfach.
Nee, ist echt nicht so einfach. Kannte ich noch gar nicht. Und die Elizabeth, die kannte ich so halb, weil ich wusste, dass sie diesen Ladies Alpine Club gefoundet hat. Mhm. Darüber hinaus habe ich mich mit ihr noch nicht im Detail beschäftigt. Also ja, ich meine klar, Elizabeth ist halt die Adlige, die zumindest schon mal den Vorteil der Geburt in der richtigen Schicht hatte. Das war damals einfach von Vorteil, wenn du Dinge machen wolltest, die sonst keiner gemacht hat. Also bis heute von Vorteil, wenn du Dinge machen willst, die sonst keiner macht. Über Geld und Bildung zu verfügen, ist immer vorteilhaft, würde ich jetzt mal behaupten. Aber trotzdem, also ich finde, das macht die Leistung von ihr nicht kleiner, dieses drauf zu scheißen, was alle anderen sagen und einfach sein Ding durchzuziehen, was wir jetzt schon mehrmals in dieser Staffel besprochen haben, dass man das tun muss, wenn man als Frau Abenteurerin werden möchte.
Also ich habe mich über alle drei Geschichten gefreut, aber Dervla war für mich auch nochmal echt schön zu hören, weil, also keine Ahnung, wie viel Eierstöcke in der Hose musst du eigentlich haben?
Ja.
Um mit einem Einganggrad, also nach Indien aufzubrechen. Also ich habe die ganze Zeit an unsere Bikepacking-Tour nach Paris denken müssen und dachte mir so, um Gottes Willen, allein das, nur mit einem Rad, mit einem Gang, kill me.
Ja.
Und das dann alles so konsequent durchzuziehen und dann auch noch mit irgendwie einer Knarre auf irgendwelche Wölfe zu schießen und so. Also ich gönne ihr von Herzen ihr wirklich langes Leben, das sie hatte und ihr abenteuerliches Leben und freue mich auch irgendwie, dass sie eine Tochter bekommen hat und ich hoffe, diese Tochter hat ganz, ganz viel von ihr mitgekriegt und gibt ganz, ganz viel weiter von dieser Abenteuerlust und diesen Eierstöcken in der Hose.
Equipment finde ich eh immer spannend.
Ja, ich finde die Dervla auch krass beeindruckend und ich habe ja auch im Zuge meiner Recherche das Buch, das sie geschrieben hat über ihre Radreise nach Indien, reingelesen. Ich lese das jetzt, weil das ist auch so schön geschrieben. Also die hat auch einfach so eine coole, trockene Art und so einen trockenen Humor, das einfach darzustellen. Also ich muss auch so laut lachen, wenn ich das lese. Auch eine große Empfehlung von mir, die Bücher von Dervla Murphy.
Wir hoffen, ihr habt auch was mitnehmen können, liebe Community, und habt vielleicht die ein oder andere Frau kennengelernt, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und wer weiß, vielleicht inspirieren euch die Abenteuer dieser Frauen ja auch auf eigene Abenteuer loszugehen. Es müssen ja jetzt nicht immer gleich die riesigen Berge sein wie der Mount Everest. Man kann ja auch wundervolle Mikroabenteuer vor der eigenen Haustür erleben.
Jawohl, geht auf Abenteuer. Ich kann es in dieser Staffel nicht oft genug sagen. Macht es einfach. Und erzählt uns davon. Am liebsten an die 0151 12194 und 4x5 eine Sprachnachricht. Das war jetzt die letzte Folge unserer Staffel zum Thema Abenteurerinnen. Bisschen traurig ist es schon und deswegen machen wir in der nächsten Staffel gleich weiter mit einem Abenteuer.
Gott sei Dank.
Ja, und auch mit Abenteurerinnen geht's ja weiter. Das sind nämlich ab der nächsten Staffel wir drei.
Noch? Wie kommt denn das zustande? Huch. Ja, es dreht sich nämlich bei uns alles um unsere Expedition Skandinavien. Wir drei sind nämlich auf Fjällski und mit Pulkas, das sind so kleine Schlitten, die man hinter sich herzieht, von Nordschweden bis nach Norwegen gelaufen, gefallen zum Teil auch, und haben dabei kaltem Wetter getrotzt und echt einige Herausforderungen meistern müssen.
Ja, das war wirklich das extremste Abenteuer, das wir bis jetzt erlebt haben. Das könnt ihr euch dann auch in der Mediathek anschauen, in der ARD-Mediathek natürlich, am 27. Dezember. Dann, wenn eure Bäuche voll mit Schweinebraten oder veganem Ersatz sind, da gibt es dann zu sehen. 3 Teile lang. Schreibt es euch schon mal in den Kalender. Dann verpasst ihr es auch nicht.
Ganz genau. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was die Toni denn da gefaselt hat über Fjällski und Pulkas und was denn das denn überhaupt ist, dann keine Sorge, in der nächsten Folge klären wir euch auf. Wir erklären euch alles über dieses Equipment, das wir in Skandinavien dabei hatten und worauf ihr achten solltet, wenn ihr sowas auch mal machen möchtet.
Und bis dahin kommt natürlich unser allpodcastlicher Podcast-Tipp. Ich will das jetzt einführen hier.
Finde ich gut.
Für euch.
Ja. Allpodcastlicher Podcast-Tipp. Ja. Haben wir letzte Woche schon gesagt, falls ihr euch fragt, was sie meint.
Das, was wir hier in dieser Folge gemacht haben, nämlich Frauen vorstellen, die in der Geschichtsschreibung zu kurz kommen oder gleich ganz vergessen werden, das macht der Podcast Lost Sheroes. Also She und Heroes, falls ihr es nicht sofort verstanden habt. Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. In quasi allen Folgen. Nicht quasi, er macht es in allen Folgen. Milena Straube erzählt in jeder Folge die Geschichte einer vergessenen Frau, unter anderem den Heldinnen des Fußballs, der Erfinderin des Technos und auch die von Henriette d'Orcheville, die als eine der ersten Frauen den Mont Blanc bestieg. Ganz viele spannende Geschichten von historischen Frauen, also hört rein. Lost Sheroes findet ihr in der ARD Audiothek, sowie auch uns und den Link zur Folge mit Henriette. Meine Güte, Henriette d'Orcheville. Zur Folge mit Henriette d'Orcheville findet ihr in den Shownotes. Und warum lacht sich die Kadi jetzt so den Popo ab?
Ich finde es süß, wie du kämpfst. Bergfreundinnen ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Autorin dieser Folge war Lisa Bartelmus. Redaktion hat Mila Hahner gemacht und die anderen Bergfreundinnen. Das sind Toni Schlosser. Magst du nochmal Henriette d'Orcheville sagen?
Nein, bitte hört auf, ich habe hier kein Französisch. Ich hasse es, wenn ich französische Worte sagen muss. Es ist für mich einfach nicht natürlich.
Ja, das kann ich verstehen. Und ich Kadi Kessler und damit ciao, au revoir und auf bald.
Mach's au revoir.